Ich habe für heute Morgen einen jungen Mann vor Augen. Er ist vom Alter her so ungefähr 20 oder Mitte 20. Er hat ein Herz für Jesus und möchte sich gerne einsetzen. Und er hat auch Gelegenheit dazu, denn ihm ist eine Gemeinde anvertraut worden, die durch missionarische Bemühungen in wenigen Jahren beachtlich gewachsen ist. Man könnte sagen, wir würden das ausdrücken, er ist so etwas wie ein junger Pastor einer Inlandmissionsgemeinde. Dieser Mann, junger Mann, ist ein zuverlässiger, geistlicher Mensch mit gewissen Begabungen, andererseits kein besonders offensiv oder robust veranlagter Typ. Er hat die Aufgabe bekommen, diese noch recht junge Gemeinde zu führen. Er soll die Leute in der christlichen Lehre unterweisen. Er soll Strukturen der Leitung schaffen und passende Leute da hineinführen. Er soll ein gesundes Gemeindeleben möglich machen. Aber wie das so ist im Leben, er hat mit allerlei Leuten zu tun. Da sind gestandene Männer, die könnten seine Väter sein und die sich von einem jungen Spund nicht unbedingt etwas sagen lassen möchten. Er hat es mit Gleichaltrigen und mit Jugendlichen zu tun, mit alten und auch mit jungen Frauen, was ein bisschen sensibel ist, da er nicht verheiratet ist. Er muss achtsam mit dem Thema umgehen. Manche dieser Leute lieben es zu klatschen und zu tratschen, immer irgendetwas auf den Lippen zu haben, anstatt sich positiv einzubringen. Der junge Mann findet in der Gemeinde auch Streit vor und ungeistliche Verhaltensweisen, Leute, die bestimmte Sonderlehren vertreten. In der Öffentlichkeit ist diese Gemeinde nicht unbedingt beliebt und jeder missionarische Vorstoß kann zu einer etwas kräftigeren Auseinandersetzung führen. Also dieser junge Mann leitet die Gemeinde, soll Lehren schlichten, ordnen, überhaupt in allem ein Vorbild sein. Wahrhaftig keine leichte Aufgabe. Ich kann mir gut vorstellen, dass er darüber oft mutlos geworden ist, dass er sich gefragt hat, wie soll ich das denn alles nur schaffen? In manchen Situationen ist er so gehemmt, dass er seine Begabung gar nicht richtig zur Entfaltung bringen kann. Ihm schlägt die ganze Situation auch auf den Magen, sodass er noch gesundheitliche Probleme bekommt. Von dieser Situation hört sein geistlicher Vater und Mentor, der ihn in diese Gemeinde geschickt hat. Und dieser schreibt dem jungen Mann einen Brief, einen mutmachenden Brief. Ich weiß jetzt nicht, mal innehalten, ob Sie schon drauf gekommen sind, um wen es geht. Ja, manche nicken, auch da hinten. Gut, ich sag mal diesen Satz und manchen klingelt es dann im Ohr. Dieser Brief, der da ankommt, in dem heißt dieser Satz: Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Diesen Brief haben wir in der Bibel vorliegen. Der Empfänger, der junge Mann, heißt Timotheus und sein geistlicher Vater ist Paulus. Ich stelle mir vor, dass dieser Brief gewirkt hat, dass der Heilige Geist Timotheus ermutigt und aufgerichtet hat, trotz aller Probleme, die da in der Gemeinde in Ephesus zu bewältigen waren. Er bekam die Kraft, den falschen Lehrern entgegenzutreten, gute Ordnungen einzuführen und seine Gaben einzusetzen. Er wurde sicher bereit, die Gemeinde zu lieben, für sie zu beten und mit jedem so zu reden, wie es nötig war. Er konnte Selbstbeherrschung üben und er erfuhr, dass der Heilige Geist Gottes Kraft in seinem Leben war. Und nun sind wir dran, diesen Satz für uns zu hören. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7 steht das. Ich bin beim Nachdenken über diesen Satz schnell auf das Stichwort Verzagtheit angesprungen. Oder ist das etwas typisch Menschliches, dass wir vielleicht eher auf die schwierigen, auf die negativen Schlagworte reagieren, als auf die positiven? Der Geist der Verzagtheit, den kenne ich ab und zu bei mir auch. Mutlosigkeit, depressive Stimmung entsteht ja da, wo etwas nicht so läuft, wie wir das gerne hätten und den Eindruck haben, dass wir es auch nicht ändern können. Und wenn wir Zeit hätten, mal Beispiele zusammenzutragen und hier zu nennen, dann könnte jeder sicher etwas davon nennen. Und wir können vieles nennen. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: irgendetwas in der Familie läuft nicht so gut, in der Ehe oder mit den Kindern. Wir haben geredet und geredet, aber es hat sich nichts geändert. Wir beten noch dafür, aber mit schwindender Hoffnung. Oder persönlich geht es uns nicht so gut. Da ist vielleicht eine Krankheit, die wir hinnehmen müssen, die uns die Grenzen aufzeigt, Kräfte lassen nach. Manche kennen Abschied und Verlust des Partners, das macht verzagt. Oder die berufliche Arbeit ist nicht nur herausfordernd, sondern manchmal auch überfordernd. Es gibt Stress mit Vorgesetzten und Kollegen. Wie soll das weitergehen? Und bei denen, die keine Arbeit haben und finden, ist es nicht besser. Andere kennen finanzielle Engpässe oder wir hadern mit uns selber, weil wir unseren Ansprüchen nicht genügen, die wir an uns selber gestellt haben. Wir stoßen an Grenzen unseres eigenen Vermögens, können es nicht ändern, das heißt uns nicht wirklich ändern. Oder in Gemeinde, ich kenne das hier gar nicht, darum sage ich das, ist es ja manchmal so, dass es stagniert, dass es Ärger gibt, dass Leute wegbleiben, wie auch immer, mag mutlos sein. Oder wir bemühen uns um Menschen, dass sie doch zu Jesus finden, haben uns vielleicht schon lange Zeit dafür eingesetzt, aber sie interessieren sich immer noch nicht für Jesus. Und wir geben es auf, uns zu bemühen. Wie gesagt, die Reihe ließe sich viel länger fortsetzen. Ich denke gerade an den letzten Punkt, an Kollegen aus meinem Sportverein, denen ich über viele Jahre schon versucht habe, Jesus nahezubringen, und ohne Erfolg. Sie wollen einfach nichts davon wissen. Und irgendwann habe ich es auch ein Stück weit dran gegeben und gesagt, es hat ja doch keinen Zweck. Sie wollen halt nicht. Der Geist der Verzagtheit äußert sich manchmal, dass man den Mund hält, dass man still ist, still wird, weil man es nicht ändern kann. Paulus sagt sehr deutlich, dieser Geist ist nicht von Gott. Verzagtheit ist nicht das, was er in uns hineingegeben hat. Es ist ein Geist, der aus dem natürlichen Menschen kommt, so aus dem Empfinden, dem Schicksal ausgeliefert zu sein, ohnmächtig bestimmten Entwicklungen zuschauen zu müssen. Es passiert dann ganz schnell, dass der Blickwinkel eingeengt wird, dass wir nur kurzsichtig auf dieses vordergründig Schwierige schauen und gar nicht mehr mit Gottes Möglichkeiten rechnen, gar nicht mehr ihn wahrnehmen und seine Möglichkeiten und auch nicht das, was wir vielleicht doch noch tun könnten. Das ist vielleicht auch eine Frage der Persönlichkeitsstruktur. Es gibt ja Menschen, die relativ schnell das Haar in der Suppe finden oder über dem Suppenteller so lange den Kopf schütteln, bis ein Haar runterfällt und sagen, ich habe es ja gewusst. Kann ja nicht stimmen. Es gibt andere, die sind optimistischer gestimmt, die sind nicht so leicht davon zu erreichen. Der Geist der Verzagtheit kommt in den Realitäten des Lebens vor. Selbst Paulus wurde auch schon davon ergriffen. Und doch, so sagt er, ist dieser Geist nicht von Gott. Er hat uns einen anderen Geist gegeben. Bevor ich auf diese drei Stichworte komme, die Paulus nennt, Kraft und Liebe und Besonnenheit, lassen Sie uns einen Augenblick bei dieser Grundaussage bleiben. Gott hat uns seinen Geist gegeben, sagt Paulus. Gott hat euch, Ihnen und mir diesen Geist gegeben, nämlich allen, die an Jesus Christus glauben. Das gilt seit damals nach Pfingsten, nach dem ersten Pfingstfest. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Ich weiß nicht genau, was Sie von dem Thema Heiliger Geist halten. Das wird ja auch hier und da kontrovers diskutiert. Und teilweise ist es heute noch so, wie es zur Zeit des Paulus war. Da gibt es die sind geistversessen. Und da gibt es die anderen, die sind geistvergessen. Beides ist möglich. Das heißt, die einen halten das Thema für ganz wichtig und betrachten bestimmte Gaben und Auswirkungen des Geistes als den Erweis des Christseins. Und andere sagen, ich kann mit dem Geist nichts anfangen, möchte gar nicht darüber reden, was soll das eigentlich, ich glaube doch an Jesus. So unterschiedlich kann das sein. Beide Extreme sind unbiblisch. Das Neue Testament spricht sehr viel vom Heiligen Geist und macht seine Bedeutung wahr. Aber es wehrt sich auch gegen bestimmte Extrempositionen, zum Beispiel die, dass das sogenannte Zungenreden, das Sprachengebet, die wichtigste aller Gaben sei und der Ausweis des Christseins. Zurück zur Hauptaussage. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Glauben wir das? Glaubt ihr das? Wenn man sich als Nachfolger Jesu sieht, so wie man vielleicht diesen Kernsatz glaubt, den jeder wohl kennt, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wenn wir das wirklich mit dem Herzen erfasst haben und angenommen haben, dann können wir auch das andere glauben. Gott hat mir seinen Heiligen Geist gegeben. Der wohnt jetzt in mir. Es gibt übrigens eine interessante Merkbrücke dazu, nämlich die Kapitel- und Versangabe. Kapitel 3, Vers 16. Johannes 3, Vers 16 habe ich gerade zitiert, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und es gibt 1. Korinther 3, Vers 16. Da steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Da gibt es eine Verbindung. Ob wir das nun besonders fühlen oder nicht, ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob wir es Gott glauben, ob wir es ihm abnehmen und für eine Wirklichkeit halten, dass wir nicht verloren gehen, dass wir ewiges Leben haben, dass Gott uns begleitet und er uns seinen Geist geschenkt hat. Glauben wir das? Wir können es ihm abnehmen, weil es stimmt. Jesus hat in seinem hohen priesterlichen Gebet gesagt, sie sollen eins sein, wie ich in ihnen bin und du in mir. Durch den Glauben wohnt Christus in unseren Herzen, durch den Heiligen Geist. Und es gilt, diese Gegenwart Gottes anzuerkennen, mit ihr nicht nur als einer theoretischen Wahrheit zu rechnen, sondern als einer Wirklichkeit, die uns beständig begleitet, an jedem Tag, mit der wir umgehen können. Diese geistliche Wirklichkeit ist so real wie das, was wir vor Augen haben, was wir sehen und spüren. Wenn Jesus zu seinem Vater im Himmel sagt, ich bin in dir, dann hat er das gemeint, dass er in einer beständigen, hinhörenden Verbindung zum Vater im Himmel lebte. Er hat sich Zeit genommen, zum betenden Hinhören oft schon frühmorgens aufgestanden, um dafür Zeit zu haben. Und er hat getan, was sein Vater wollte, bis zur letzten schweren Entscheidung ans Kreuz zu gehen. Und wenn Jesus sagt, dass er in uns ist und wir in ihm, so geht es genau darum, mehr und mehr zu lernen, beständig mit ihm zu leben, auf ihn zu hören, mit ihm im Gespräch zu sein über die Erfahrungen unseres Lebens und zu erspüren, was er meint. Das ist nicht immer leicht, weil so viele andere Stimmen in uns reden, weil der Alltag uns herausfordert und wir uns nicht die Zeit so recht dafür nehmen. Aber wir können uns darin üben, ein inneres Ohr für ihn zu haben und ein offenes Herz. Dann werden wir das merken. Was haben wir denn mit diesem Heiligen Geist bekommen? Platt gesagt, was haben wir eigentlich von diesem Geist? Da wäre es ganz gut, sich in einer stillen Stunde eine Konkordanz vorzunehmen und die Bibel und unter dem Stichwort Geist und Heiliger Geist mal die Bibelstellen durchzugehen. Manche erinnern sich vielleicht, dass sie das irgendwann auch mal gemacht haben, vielleicht vor allem in jungen Jahren, wenn man so begeistert war und sagt, ich möchte die Bibel kennenlernen, ich möchte mehr erfahren darüber. Später im Leben ist oft keine Zeit so recht mehr dafür, aber es lohnt sich, das wieder mal zu tun, die Bibel daraufhin zu studieren. Es ist erstaunlich, wie viele großartige Aussagen es dazu gibt, die uns unseren Glauben ermutigen. Oder wenn wir nicht so viel Zeit dafür haben, dass wir uns einmal nur wenige Kapitel vornehmen zu diesem Thema. Ich nenne mal zwei Stellen. Einmal den Römerbrief, Kapitel 8. Eine Fundgrube für die Aussagen, was Gottes Geist uns eigentlich schenkt. Ein geistlicher Schatz. Und Johannesevangelium, Kapitel 14 bis 16. Wenn man das nur mal nimmt, dann kommt man zu einer Fülle von guten Aussagen. Da merkt man, der Heilige Geist ist ein Mutmacher. Er steht uns bei, er tröstet, Er zeigt uns die Wahrheit, er bringt uns Jesus nahe. Der Heilige Geist hilft uns, Gott anzubeten und Jesus zu bekennen. Niemand kann Jesus von Herzen den Herrn nennen, ohne den Heiligen Geist. Er macht uns zu Gottes Kindern und schenkt Gewissheit des Glaubens. Das ist für mich immer ein Wunder persönlich, Gewissheit des Glaubens zu haben bei allen Fragen des Lebens, die auch da sind, die ja nicht einfach verschwunden sind. Trotzdem, Gott schenkt Gewissheit. Er hilft uns, wenn wir schwach sind. Er tritt vor Gott betend für uns ein. Er ist eine Anzahlung des Erbes, schon ein Stück des ewigen Lebens hier in unserem Leben. Egal, was passiert, egal, was alles querkommt und was wir entbehren müssen, der Himmel ist uns versprochen. Der Geist schenkt Gaben, mit denen wir anderen dienen können. Der Geist prägt unseren Charakter, indem er Früchte wachsen lässt. Wir sehen, durch den Heiligen Geist haben wir ganz viel Gutes empfangen. Es gilt, das nur zu nutzen. Es ist ja auch die Realität unseres Lebens, dass wir davon wissen, dass uns manchmal aber die Praxis des geistlichen Lebens verloren geht. Wir stehen in einer Auseinandersetzung im Kampf zwischen unserem Herrn und der Sünde, zwischen Fleisch und Geist, sagt Paulus. Und da gibt es so vieles, was uns verleiten will, ablenken, verführen, niedermachen. Da ist die Sünde, die uns anficht, und Leid und Defizite. Uns ist nicht verheißen, dass wir leicht und problemlos durchs Leben kommen, auch wenn wir das gerne hätten. Es gibt Enttäuschungen und Schmerzen für Leib und Seele. Und schnell können wir verzagt werden und die Wirklichkeit der Gegenwart Gottes in uns vergessen. Es ist wichtig, dass wir das uns erinnern und nicht vergessen. Uns gehört der Himmel, uns gehört die Zukunft. Unser Herr begleitet uns an jedem Tag auf diesem Weg. Uns ist vergeben, wir sind gerecht und rein gemacht vor Gott. Und darum lasst uns aufschauen zu Jesus, dem, der unseren Glauben anfängt und der es auch zum Ziel bringt. Oder, um es mit einem anderen Wort zu sagen, einen Satz, den ich gerne mag: Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Ja, das Bild ist klar, wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Wie oft ist unser Blick auf das Dunkle, auf das Schwierige fixiert? Wie oft rennen wir bei bestimmten Themen 100-mal gegen die Mauern und sie fallen nicht um? Die Menschen ändern sich nicht, nicht einmal wir selber. Was tun? Also mehr vom Gleichen immer wieder neu dagegen anrennen oder sich einfach mal wegwenden, loslassen und Jesus zuwenden, der mit seiner Liebe für uns ist. Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Er schenkt uns seinen Geist. Paulus spricht sehr realistisch davon, dass wir diesen Geist auch dämpfen können, dass wir ihn wegpacken, in eine schallisolierte Box nicht hinhören, dass wir ihn betrüben können, sogar beleidigen. In Galater 5 und Epheser 5 spricht Paulus sehr konkret über Unzucht, über Habsucht, über giftige Worte und anderes mehr, sehr deutlich. Wir können Gottes Geist verdrängen, denn er drängt sich uns ja nicht auf. Es kann auch passieren, dass Leute, die wirklich ihren Weg mit Jesus gehen wollen, die Möglichkeiten des Geistes vergessen, weil sie sich diesem Geist der Verzagtheit hingeben. Wie das wohl dem Timotheus phasenweise passiert ist. In dem Vers vorher, 2. Timotheus 1, Vers 6, spricht Paulus davon, dass er die Gnade Gottes wieder erwecken soll, wie es bei Luther heißt. Genauer müsste man sagen, entfache die Gnade Gottes wieder. Darin steckt das Bild vom Feuer, das mal hell geleuchtet hat, aber keine Nahrung mehr bekommen hat und niedergebrannt ist, nur noch Glut ist. Und Paulus sagt ihm, entfache das wieder. Gib also dem Feuer neue Nahrung. Die Glut entfachen. Ich glaube, dass so manche Leute ihren Weg mit Jesus gehen, auch schon über Jahrzehnte hinweg. Und das ist nach außen hin auch alles so in Ordnung. Und trotzdem ist nur noch wenig Feuer da, nur noch Glut verborgen. Man lebt seine Routine. Ich will das nicht anklagen und schelten, weil ich auf mich selber achten muss. Aber immer wieder neu sich zu erinnern und sagen, Gott will durch seinen Geist mehr in uns tun. und in unserer Gemeinde. Paulus sagt in Galater 5, wenn wir aus dem Geist leben, dann lasst uns dem Geist auch folgen. Ich verstehe das so, dass wir das Wissen um den Geist in uns nicht nur eine Theorie bleiben darf, sondern dass wir ihm Raum geben, uns zu füllen und zu prägen. Da geschieht etwas. Paulus sagt nun, dieser Geist ist nicht ein Geist der Verzagtheit, sondern der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ein paar Bemerkungen noch zu diesen drei Stichworten. Ein Geist der Kraft, was heißt das eigentlich? Heißt ja nicht Muskelstärke. Wenn man in der Bibel nachschaut, wo ist denn vom Geist und von der Kraft die Rede, dann taucht oft noch ein drittes Stichwort mit auf, nämlich das Stichwort vom Bekennen, vom Zeugesein. Eine der bekanntesten Bibelstellen, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet von mir reden, sagt Jesus zum Abschied, und so geschah es auch. Der Drang, sich zu ihm zu stellen, der Mut, sich zu ihm zu bekennen. Egal, was die Leute davon halten, es wird immer Zustimmung und Widerspruch geben. Sehr häufig begegnet uns Gleichgültigkeit, manchmal auch Verachtung, aber dennoch. Gottes Geist will dies in uns bewirken, dass wir den Mund aufmachen. Beten wir einfach für Gelegenheiten, von Jesus reden zu können. Und wo das gelingt, werden wir merken, wie eine neue Freude und eine neue Kraft entsteht. Der Geist der Kraft. Zweitens, der Geist der Liebe. Es geht ja um die Agape, dieses griechische Wort für Liebe, das dem anderen gibt, was er braucht. Und das ist mehr und etwas anderes als die Liebe, die gibt, was der andere verdient. Wir reagieren oft auf Sympathie. Sympathie für Sympathie, da läuft etwas. Geschenk für Geschenk. Jesus hat es anders gemacht. Er hat den Sündern gegeben, was sie brauchten, nämlich seine Zuwendung und Barmherzigkeit und ehrliche Rückmeldung, Vergebung. Und wenn man jetzt mal so an Menschen denkt, mit denen man seine Schwierigkeiten hat, und die könnten ja vielleicht auch hier mit uns im Raum sitzen oder anderswo beim Beruf, wie auch immer, dann ist es gut, mit Jesus darüber zu reden. Füll du mich mit diesem Geist der Liebe. Die habe ich ja nicht so automatisch in mir. Tu das jetzt und tu das, was du durch mich tun willst. Da können Wunder passieren. Wunder der Versöhnung und Heilung der Herzen. Und ein drittes, der Geist der Besonnenheit. Dieses Stichwort bringe ich in Verbindung mit all dem, was wir denken und urteilen und reden. Wie viel Unheil wird angerichtet durch vorschnelles Urteilen, ohne die Gesamtsituation zu kennen oder berücksichtigt zu haben. Durch gereizte und kritische und heftige Worte. Jakobus spricht ja über die Zunge, die einen Brand verursachen kann. Jeder kennt solche Beispiele, wie man miteinander redet, wie mit Worten verletzt worden ist. Das ist manchmal nur schwer wieder gut zu machen. Besonnenheit ist die Fähigkeit, mit Augenmaß und mit Güte zu urteilen. Es ist die Art, zum Frieden hinzureden, gute Worte zu gebrauchen, die denen helfen, die es hören. Timotheus brauchte diesen Geist. Wir brauchen ihn. Privat, in unserer Familie, in der Gemeinde, bei der Arbeit. Wir können den Herrn bitten, dass sich dieser Geist in uns breit macht. Wir brauchen nicht in Verzagtheit zu versinken. Wir haben einen Gott, der uns reich beschenkt, der uns den Himmel zusagt. Nichts kann uns von seiner Liebe scheiden. Und was zählt mehr als das? Ich empfehle noch einmal, Römer 8 nachzulesen zu Hause. Und wo wir uns dem Wirken dieses Geistes aussetzen, da wird er konkret etwas in uns und mit uns tun. Damit können wir rechnen. Trauen wir es ihm nur zu. Amen.